Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Volker Storch.
Ich lese den Text mal im Zusammenhang vor, sind die ersten 8 Verse aus Kapitel 16 der Apostelgeschichte. Paulus kam auch nach Derbe und Lystra, und siehe, dort war ein Jünger mit Namen Timotheus, der Sohn einer jüdischen Frau, die gläubig war, und eines griechischen Vaters. Der hatte einen guten Ruf bei den Brüdern in Lystra und Ikonion. Diesen wollte Paulus mit sich ziehen lassen, und er nahm ihn und beschnitt ihn wegen der Juden, die in jener Gegend waren. Denn sie wussten alle, dass sein Vater ein Grieche war. Als sie aber durch die Städte zogen, übergaben sie ihnen die Beschlüsse, die von den Aposteln und Ältesten in Jerusalem gefasst worden waren, damit sie sich daran hielten. Da wurden die Gemeinden im Glauben gefestigt und nahmen täglich zu an Zahl. Sie zogen aber durch Phrygien und das Land Galatien, da ihnen vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort zu predigen in der Provinz Asia. Als sie aber bis nach Mysien gekommen waren, versuchten sie, nach Bithynien zu reisen. Doch der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu. Da zogen sie durch Mysien und kamen hinab nach Troas. Soweit diese 8 Verse. Ich habe jetzt heute mal beschlossen, ich nehme genau diese Verse als Vorgeschichte unserer Vorgeschichte. Das muss ich vielleicht erklären. Dass wir hier alle sitzen, das hat mit der Mission des Paulus viel zu tun. Und das hat auch mit dem, was in der Apostelgeschichte in den Kapiteln vorher war, zu tun. Dass nämlich Menschen, die nicht aus dem Judentum kommen, Christen werden. Dass wir erreicht werden, sozusagen mit einem kleinen Zwischenstopp dazwischen 2000 Jahre, das ist ein Wunder. Und wie das alles kam, das hängt hier in diesen Versen. Ich möchte es erklären, obwohl das ja eigentlich Vorgänge sind, die man nicht erklären muss. Das sind ja ganz normale Schilderungen hier. Aber beim genauen Hinsehen entdecken wir Besonderheiten. Zunächst einmal, was war eigentlich genau vorher? Ich habe das zwischendurch weggelassen, könnte man sagen. Da hieß es, da gibt es Beschlüsse der Apostel und Ältesten in Jerusalem. Worum geht es da? Und dann auch überhaupt, sie kommen da gleich irgendwo hin, in bestimmte Orte, in Kleinasien. Wie kam es dazu? Der größere Sinnzusammenhang, der beginnt schon in Kapitel 15. Das ist die sogenannte zweite Missionsreise des Paulus. Und da heißt es, dass er mit dem Barnabas beschließt, wieder die Städte zu besuchen, in denen sie von Jesus gepredigt haben, bei der ersten Missionsreise. Und sie wollen auch sehen, wie es den Christen dort mittlerweile gegangen ist. Aber dann kommt es zu einem Konflikt zwischen Paulus und Barnabas. Vorher war es immer so, Barnabas war eigentlich nicht das Anhängsel von Paulus, sondern ohne Barnabas wäre Paulus gar nicht der Paulus, den wir heute kennen. Barnabas hat sich für ihn eingesetzt, er hat ihn mitgenommen. Sie sind gemeinsam ausgesandt worden aus ihrer Heimatgemeinde Antiochien. Aber dann gibt es einen Konflikt, weil Paulus es nicht für richtig hält, einen mitzunehmen, nämlich Johannes Markus, der sie im Stich gelassen hatte auf der ersten Missionsreise. So wird es zumindest hier geschildert. Und dann gibt es eine für mich sehr glaubhafte Schilderung, weil ich immer sehe an solchen Stellen, dass die Bibel nichts beschönigt und dass die Bibel kein Fantasieprodukt ist von irgendwelchen genialen Menschen. Da heißt es, es kam zu einer so heftigen Auseinandersetzung, dass beide sich trennten. Dann wird auch beschrieben, in welche Richtung das ging. Barnabas nimmt jetzt diesen Johannes Markus mit sich, segelt nach Zypern. Das war der Ort, wo er mit Paulus auch schon war, wo sie alle waren, aber wo auch Barnabas herstammt, die Insel Zypern. Und nun Paulus wählte sich Silas zum Begleiter. Silas, der auch Silvanus heißt. Und so ziehen sie durch Syrien und Zilizien und stärken die Gemeinden im Glauben. Und dann kommt das, was ich eben als Predigttext vorgelesen habe. Also es menschelt. Es ist sehr menschlich manchmal unter Christen. Und manche haben dann große Ängste. Oh Mann, da sind Konflikte im Spiel, das müssen wir erst ausräumen. Ich glaube, wenn wir alle Konflikte ausräumen würden, würde gar nichts passieren. Wir müssen manchmal uns einen Weg zeigen lassen. Auch durch die Konflikte hindurch. Es hat oft Versuche gegeben in der Zeit des Nationalsozialismus und danach, dass man sagte, nein, wir können nicht so bleiben, wir müssen uns erst versöhnen. Aber dadurch wäre vieles nicht passiert. Auch diese Bereitschaft, wieder aufeinander zuzugehen, ist nicht dadurch zu erreichen, dass wir auf menschlichem Wege zueinander finden. Wir können aber Gott bitten, über die größten Sünden hinweg uns zu verbinden. Das geht. Ich denke manchmal in unserer heutigen Zeit, es gibt so viele Konfliktlinien in der Gesellschaft, in der Kirche, in der Weltpolitik. Wenn wir das alles versuchten, auf menschlichem Wege zu versöhnen, das würden wir nicht schaffen. Aber wir können Gott bitten. Wir können uns hineinstellen lassen in dieses Werk Gottes, der die Versöhnung schafft. Wir können das nicht. Und es ist jetzt hier auch eine Missionsreise dargestellt. Da kommt gar nicht viel Mission vor, oder? Haben wir irgendwie gehört, dass da einer zum anderen von Jesus sagt und dann kommt jemand zum Glauben? Nö, ist trotzdem eine Missionsreise. Die Widerstände, die Wege, die noch nicht klar sind, das ist ganz typisch für Mission. Mission ist nicht sofort, ich sage der nächsten Person weiter, sondern dass ich mich auf den Weg begebe, das ist die Mission. Es sind positive Signale auch zu spüren, bei allen Konflikten, bei allen Menschleien. Die Gemeinden werden gefestigt, die Zahl der Gläubigen wuchs und zwar sogar täglich. Also da möchte ich mal sehen, die Gemeinde in Deutschland, die täglich wächst. Das wäre wunderbar. Braucht ja nur immer einer dazu zu kommen. Dann hat man schon 365 Leute mehr in einem Jahr. Ne? Es ist eigentlich schon erstaunlich. Und dann, was waren diese Beschlüsse, die dieses bewirkt haben offenbar? Ich zitiere mal aus Kapitel 15. Da heißt es, was die Geschwister in Jerusalem beschlossen haben. Es gefällt dem Heiligen Geist und uns, euch, also den Gemeinden, weiter keine Last aufzuerlegen als nur diese notwendigen Dinge, dass ihr euch enthaltet vom Götzenopferfleisch und vom Blut und vom Erstickten und von Unzucht. Wenn ihr euch davor bewahrt, tut ihr recht. Das hat die Leute irgendwo erleichtert. Ich muss wieder denken an den Wochenspruch, einer trage des anderen Last. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Denn in diesen Bestimmungen und diesen Ratschlägen stecken ganz viele Lasten. Die Ängste der Menschen, die Befürchtungen, sich zu verunreinigen. Das ist ein ganz wichtiges Thema im Judentum, bis heute. Jetzt aber geht es los. Dieses neue Team ist noch so ein bisschen komisch für meine Begriffe. Zunächst einmal ist es ja nur Paulus und Silas. Silas kommt direkt von Jerusalem nach Antiochien und wird von Paulus gleich mitgenommen. Aber warum das so ist, warum die sich gefunden haben, das ist ein Geheimnis von Jesus. Es geht nicht um die Frage, sind wir uns sympathisch, können wir uns das gemeinsam vorstellen. Das wäre eine Ehe. Nein, es geht um Mission. Mission ist, wenn ich mich senden lasse und wenn ich mir auch die Bereitschaft zumute, dass ein anderer mitkommt, der vielleicht ganz anders ist als ich. Und es braucht eigentlich nur jemanden, der bewusst als Christ leben will. Nehmen wir jetzt nochmal diese Mitarbeiter. Silas habe ich ja schon kurz eingeführt. Er ist also einer dieser Beauftragten aus Jerusalem. Er soll dafür sorgen, dass diese Beschlüsse auch vermittelt werden. Da sagt sich Paulus, na, du bist genau der Richtige. Das machen wir jetzt auch. Und dann dieser Timotheus. Dem schönen griechischen Namen würde man deutsch Fürchte Gott nennen. Als Paulus ihn trifft, ist er scheinbar schon Christ. Er stammt ja auch aus einer dieser Städte, wo Paulus bereits missioniert hat, wo er schon gepredigt hat, wo er von Jesus schon geredet hat. Aber ob er jetzt schon getauft ist oder noch später erst getauft wurde, das wissen wir nicht. Paulus nennt ihn jedenfalls im 1. Korintherbrief mein geliebtes und treues Kind im Herrn. Und deswegen kann man wahrscheinlich annehmen, dass er durch Paulus getauft wurde. Und dann ist auch von der Mutter dieses Timotheus die Rede. Sie ist eine gläubige Frau. Na, so ganz klar wird nicht, wie gläubig sie ist und an wen. Hoffen wir mal an Jesus Christus. Ist gut möglich. Wird auch später in einem der Briefe des Paulus nochmal näher ausgeführt. Aber ich will da gar nicht drauf eingehen. Aber eins fällt auf, bei dieser Familie gibt es noch einen anderen Part, nämlich den Vater. Und das ist kein Gläubiger. Das ist ein Grieche, heißt es hier. Da, wo wir das Wort Grieche in der Bibel lesen, kann man manchmal auch lesen, ein Heide, ein Nicht-Jude. Aber die Mutter kommt aus dem Judentum. Und bei allem, was sie ihrem Sohn mitgegeben hat, eins hat sie nicht hingekriegt, dass der Junge am 8. Tage beschnitten wurde, wie es eigentlich den Geboten entsprach. Kann man nachlesen, 1. Mose 17, da wird das von Abraham gesagt, dass er da auch beschnitten wird von Gott selbst und dass er seinen Sohn beschneidet. Das ist eine wichtige Regel im Judentum. Das kennzeichnet Juden, schon körperlich, die männlichen zumindest, dass sie anders sind. Und nun, wenn Paulus diesen Timotheus als seinen Reisebegleiter will, dann ist es nicht ein Paulus, der sagt, ach, was kümmert mich die Beschneidung, was kümmern mich die Gesetze? Das ist doch alles in Jesus erfüllt. Nein, sondern da wird Paulus zum Juden. Er ist ja auch Jude. Und er sagt, diesen Timotheus nehme ich mit, aber vorher muss er sich beschneiden lassen. Und dann ist Timotheus ein Echter, der dazugehört. Warum ist das wichtig? Weil Paulus immer dort anfängt, wo Juden sind. Da müssen wir uns immer klar werden, da kommen wir selber auch heraus, aus dieser Tradition. Wir sind alle eingetopfte Ölzweige bei Gott. Und die Wurzel ist das Judentum, ist Abraham, Isaak und Jakob und so weiter. Und Jesus ist ja auch ein Jude gewesen. Das ist die Vorgeschichte. Aber wie geht es weiter? Wir wissen es. Nach diesem Text geht es weiter nach Europa. Aber das möchte ich extra aussparen, weil es auch von Lukas in seiner Apostelgeschichte gar nicht so erzählt wird, wie wir das immer so spektakulär denken. Ach, endlich geht es nach Europa. Nee, gar nicht. Er geht es jetzt erstmal hier richtig durchs Land von Kleinasien, heutige Türkei. Da heißt es in Vers 6, danach zogen sie durch das phrygische Galatien weiter. Ich habe jetzt mal eine bewusste andere Übersetzung genommen, die uns ein bisschen hineinführt in das Problemfeld. Das phrygische Galatien, was ist denn das? Phrygisch, die Phrygischen. Phrygien bezeichnet ein Gebiet im Westen von Kleinasien, das ist die Hochebene von Anatolien. Und dazu gehörten ganz unterschiedliche Gebiete. Wir wissen jedenfalls, es gibt auch noch ein Galatien. Und die Römer haben da eine Provinz draus gemacht. Das ist um die heutige Hauptstadt der Türkei, Ankara, herum gewesen. Alles Hochland, alles Mittenmang in Kleinasien. Überhaupt nicht am Meer, überhaupt auch keine Urlaubsregion. Ich habe jetzt mal nachgeguckt. Phrygien, so das Unentdeckte der Türkei. Buchen Sie eine Reise, es gibt sogar Luxushotels. Ja, mittlerweile. Aber es ist jetzt eher hinterwäldlerisch. Es ist vielleicht so wie das Hochland hier im Schwarm-Eder-Kreis. Ich weiß es nicht. Also es ist jedenfalls nicht so, wo jeder sofort dran denkt, ja, da wollte ich schon immer mal hin. Die bedeutendste Stadt Phrygiens war übrigens das Gordion. Das kennen wir vom Alexander dem Großen mit dem gordischen Knoten. Aber haben wir von einer Gemeinde gehört dort? Nein. Kolosse, ja, gehört auch zu Phrygien. Da hatte Paulus einen Brief hingeschrieben. Aber das kam erst später und das wurde auch erst viel später bedeutend. Und dann dieses Galatien. Galater, das sind eigentlich Gallier. Einer der Nachfolger von Alexander dem Großen, der hier dieses Gebiet beherrschte, der dachte, holen wir uns doch mal die Gallier rüber. Die wissen sicher aus diesem unterentwickelten Land was anzufangen. Und nun muss man natürlich wissen, die Galater, die Gallier oder die Gelen da, die Schotten und die Iren, das sind ja alles Kelten. Das sind keine Griechen, das sind keine Juden. Was wollte Paulus dort? Also diese römische Provinz, das ist schon so ein merkwürdiges Gebilde. Und dann heißt es auch noch, weil der Heilige Geist sie daran gehindert hatte, die Botschaft in der Provinz Asia zu sagen. Das ist also manchmal so, es gibt diese zungenbrechlerischen Texte in der Bibel, das ist hier einer davon, da kommt ein Fremdwort nach dem anderen. Warum wird da überhaupt von geredet? Der Lukas schreibt ja seine Apostelgeschichte nicht unbedingt an die gebildeten Geographen. Er schreibt sie an Christen. Er schreibt dahin, wo noch mehr Christen dazukommen sollen. Warum wird das überliefert? Wir wissen, dass Paulus seine Pläne geändert hat. Da fängt er an, ich muss wieder die Gemeinden besuchen. Dann kommt dazu, ich muss ihnen die neuen Beschlüsse aus Jerusalem mitteilen. Nimmt Silas extra mit, der ja Zeuge dafür ist. Jetzt auf einmal verlässt er seine alte Route. Er ist auf sehr komplizierte Weise bei der ersten Missionsreise immer von Ort zu Ort gegangen. Mal hatte er dort Zuhörer gefunden, mal wurden sie rausgeschmissen. Und jetzt auf einmal verlässt er diese Bahn. Warum? Als es dann in Vers 7 heißt, als sie dann an die Grenze von Mysien kamen, das hört sich so richtig beschwerlich an, als wäre da jemand richtig lange unterwegs in einer gebirgigen Gegend. Und so ist es da auch. Dieses Mysien, das ist eine Ecke da, also Mühsal und Mysien, ich glaube, das hängt zusammen. Und in der Antike galt dieses Mysien sozusagen als das Hessen. Es ist ein Durchgangsland. Es gibt da sehr viele Wälder und Wasser, aber es gibt nicht das, wo man sagt, jetzt da musst du hingehen, um die Menschen zu erreichen. Es gab eine Konkurrenz von unterschiedlichen Siedlungen, auch von unterschiedlichen Traditionen und von Völkern. Und manches kennt man bis heute, zum Beispiel Pergamon, das gehört auch zu dieser Gegend von Mysien. Und dann heißt es in Vers 7 weiter, sie versuchten nach Bithynien weiterzureisen, doch das erlaubte ihnen der Geist Jesu auch nicht. Bithynien, das stößt im Westen und Norden an das Marmara-Meer und das Schwarze Meer. Also das ist Küstenregion. Was hat ihn dahin gelockt? Ich habe mir eine These mal aufstellen lassen von einem meiner theologischen Lehrer. Und der sagt, das ist ganz einfach. Das sind biblische Leitsätze, die den Paulus dahin gebracht hat. Und es gibt zum Beispiel so einen Leitsatz aus Jesaja 52, den zitiert Paulus selbst im Kapitel 15 von seinem Römerbrief. Denen nichts von ihm verkündigt worden ist, die sollen sehen und die nichts gehört haben, sollen verstehen. Paulus geht in die Gegend, wo keiner Jesus kannte, wo keiner den Gott der Juden kannte. Das ist etwas Erstaunliches. Und ich könnte mir vorstellen, es ist nicht gesagt, dass der Grund, warum der Geist Gottes sagt, geh da nicht hin, einfach war, dass andere da schon hingegangen waren. Das ist eigentlich ein sehr einfacher Grund für Paulus, dann da nicht hinzugehen. Wir wissen zum Beispiel, dass Petrus mit Bithynien zu tun hatte später. Im Petrusbrief heißt es. Der Brief ist gerichtet an diese Christen dort. Und diese Gegend aber, wo Paulus nun hinkommt, ist alles andere als ein Ort, wo man Jesus aufnehmen würde. Auch diese phrygischen und keltischen Stammessprachen werden da gesprochen. Paulus kann da sprachlich nicht mithalten. Und ich glaube einfach, das war ein Grund, wo diese drei Männer dann einfach sagten, tja, was sollen wir machen? Wir versuchen es mal auf dem nächsten Weg. Es gibt ja noch mehr biblische Leittexte. Paulus sagt in Römer 15, dass er von Jerusalem aus ringsumher bis nach Illyrien, das ist also der heutige Adria, verkündigt hat. Paulus hatte einen Plan, wie ein guter Reisender, im Kopf. Und den hat er nicht aus seiner Landkarte, sondern aus der Bibel. Und zwar kommt der aus dem Buch Jesaja. Eben hatte ich das schon erwähnt, Jesaja 52. Aber das Deutlichere steht noch in Jesaja 66. Das ist das letzte Kapitel von Jesaja und da kommt zum Beispiel dieser Vers drin vor, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Das ist eine Zusage Gottes an sein Volk. Und ihr werdet sehen und euer Herz wird sich freuen und euer Gebein soll grünen wie Gras, dann wird man erkennen die Hand des Herrn an seinen Knechten und den Zorn an seinen Feinden. Dieser Weise soll der Trost passieren. Gott hilft, aber er ist auch ein gerechter Richter. Aber dann kommt etwas, was mir selber so nie aufgefallen war beim Bibellesen. Ich kenne ihre Werke und ihre Gedanken und komme, um alle Völker und Zungen zu versammeln, dass sie kommen und meine Herrlichkeit sehen. Das ist so dieses Bild, was wir kennen. Die Völker der Welt sollen nach Israel kommen, nach Jerusalem. Und dann heißt es, und ich will ein Zeichen unter ihnen aufrichten. Und jetzt kommt's. Und einige von ihnen, die errettet sind, zu den Völkern senden. Das ist Jesaja 66, Vers 19. Und jetzt kommt eine Aufzählung nach Tarsis, nach Pul und Lud, nach Meschech, Tubal und Javan und zu den fernen Inseln. 7 Orte, wo man nichts von mir gehört hat. Und sie sollen meine Herrlichkeit unter den Völkern verkündigen. Paulus versteht sich als einer von denen, die begnadigt sind, die errettet sind. Er will die Herrlichkeit Gottes verkündigen. Und das ist tatsächlich das einzige Beispiel vom Alten Testament, wo von etwas wie Völkermission die Rede ist. Das ist völlig faszinierend. Man kann darüber staunen, dass hier am Rand des Alten Testaments dieser Weg Gottes von dem kleinen, erwählten Volk in die weite Welt schon gesehen wird. Was sind das für Orte? Tarsis, Pul, Lud, Meschech, Tubal, Javan. Man kann sie auf der Landkarte von Kleinasien finden. Tarsis. Von vielen der Zeitgenossen des Paulus wurde Tarsus gelesen. Und Pul, das wird bei manchen in Afrika gesucht, in Nordafrika. Aber es gibt auch Belege, dass Pul zusammen mit Lud diese Gegend war, südliche Türkei, Kilikien oder Lydien, Lud und Lydien, das hängt ja irgendwie sprachlich schon zusammen. Meschech, das wird mit einem Volk in Anatolien identifiziert, die Moschoi, und wird auch als zusammenfassende Bezeichnung für Phrygien, Kappadokien und Mysien verwendet. Und Tubal, das ist ein Wort, was mit Bithynien zusammenhängen könnte. Javan, das ist das hebräische Wort für Griechenland, meint jetzt nicht nur das zentrale Griechenland, was wir heute so als Staat kennen, sondern meint auch alle Küstengebiete, wo die Griechen leben, auch Mazedonien. Und nun verstehen wir auf einmal, was Paulus getan hat. Er geht von Tarsus aus nach Kilikien, über Lydien, Mysien, Bithynien, nach Griechenland, Mazedonien und in das Ende der Welt im Westen. Denn so hat uns der Herr geboten, ich habe dich zum Licht der Nationen gesetzt, dass du zum Heil seist bis an das Ende der Erde. Jesaja 49. Das Spannende ist nur, hier passiert eine Störung in dem Ganzen. Ich möchte gerne noch einmal diesen einen Vers zum Klingen bringen. Es gefällt dem Heiligen Geist und uns, sagten die Brüder in Jerusalem. Ja, ja, aber es muss auch zusammenkommen. Und manchmal ist die Zeit noch nicht reif. Und wir fragen uns, warum schickt uns Gott in solche wüstenähnlichen Landstriche in unserem Leben? Warum müssen wir diese Wüste durchqueren? Um reifer zu werden, das ist immer die einfachste Art, ne? Nein, weil die Zeit noch nicht reif ist. Weil die Zeit für alle noch nicht reif ist. Wir brauchen manchmal diese Gelassenheit bei aller Ungeduld, die wir haben. Dieses Kapitel 16 in der Apostelgeschichte fängt an mit einer riesigen Ungeduld, dass Paulus sagt, komm Barnabas, lass uns mal wieder was machen. Das ist mir jetzt zu langweilig hier. Und plötzlich auf einmal steht Paulus vor den Grenzen und vor den Landstraßen und weiß nicht weiter. Und doch ist es so, dass die Römer es geschafft haben, Straßen zu bauen, wo man auf kürzesten Wege von A nach B kommen kann. Nur eines konnten sie nicht tun. Sie konnten nicht von Jesus reden. Sie konnten keine Gemeinden gründen. Ist das schlimm? Es ist deswegen nicht schlimm, weil es weitergeht, dass sie den großen Ruf bekommen haben, da nach Mazedonien zu gehen. Sie zogen ohne Aufenthalt durch Mysien. Man muss sich das vorstellen wie so eine schöne Mittelgebirgsautobahn, bis sie in die Hafenstadt Troas kamen. Ja, es gibt in dieser Gegend keine nennenswerten jüdischen Gemeinden, wo man hingehen kann und erklären kann von der Bibel aus. Es gibt in dieser Gegend keine größeren Städte oder römischen Kolonien, wo man sagen kann, ich bringe euch die Botschaft der Juden und Jesus ist der Messias. Das hätte keiner verstanden. Das Einzige war, sich auf dem Weg halten zu lassen von Gott. Ich möchte schließen mit einer Anfrage an uns. Sind wir bereit dafür, dass Jesus Menschen öffnet in unserem Umfeld? Jesus bestimmt, wer zu ihm gehört. Und er gibt uns erstmal einen ganz großen Raum dafür, ein Ja zu finden. Denn Jesus sprengt diesen Rahmen, diesen selbstgefälligen Rahmen. Was ist denn mein Weg? Nein, er gibt uns eine neue Sehnsucht danach. Ich möchte schließen mit einem Zitat von Pfarrer Fritz Schwarz. Zuerst sind wir als Christen eine Gemeinschaft von Menschen, die sich nicht voneinander absetzen oder abzugrenzen haben, sondern die sich gegenseitig die Schönheit des christlichen Glaubens zeigen dürfen. Amen.